Moin! Seid ihr wach? Seid ihr da? Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich hier bin bei euch. Wir haben uns teilweise lange nicht gesehen. Das gilt jetzt nicht für meine Familie, die auch anwesend ist, worüber ich mich besonders freue. Aber es ist einfach schön, hier zu sein am Grindel. Den Text habt ihr schon gesehen. Habt ihr auch aufgepasst? Ja, habt ihr auch fleißig zugehört? Ich lese ihn nicht nochmal vor. Das ist der Text, über den wir heute reden werden. Die Verklärung Jesu. Verklärung ist ja so ein Begriff, den haben wir nicht so im täglichen Sprachgebrauch. Wenn wir sagen, jemand hat einen verklärten Blick, dann wollen wir damit entweder sagen, der ist verliebt oder jedenfalls für nichts zu gebrauchen. Ja? Verklärt heißt irgendwie nicht von hier, nicht für hier zu gebrauchen. Ihr wisst ja alle, wie das ist, wenn man im Kino sitzt, außer die, die nie im Kino waren oder nicht hingehen oder wie auch immer. Aber die meisten, nehme ich an, wissen, wie das ist. Es ist immer schön, ich gehe mal gerne, wenn ich dann mal dazu komme, ins Kino zu gehen, auch pünktlich hin, um die Werbung zu sehen. Ja, man will ja das Ganze mitbekommen, aber vor allen Dingen, um Vorschaufilme zu sehen, sogenannte Trailer für andere Filme. Und das macht dann immer Lust, zu sagen, auch den Film, da muss ich nicht rein. Also, oder dann umgekehrt. Ja, ja, das ist ein Film, den würde ich gerne sehen. Und ich frage mich manchmal, wenn jemand so einen Film gemacht hat, ja, wenn ich so ein Produzent wäre von so einem Film, dann ist ja so ein Trailer, so eine kleine Vorschau, die muss ja bestimmte Kriterien erfüllen. Ja, ich will auf der einen Seite so viel Geschmack geben auf den Film, dass die Leute Lust haben und sagen, ich gebe da 10 € für aus, um da reinzugehen. Auf der anderen Seite möchtest du aber auch nicht so viel reinpacken, dass, und das passiert manchmal auch, vor allen Dingen bei Komödien, die Leute dann sagen, naja, alle Gags waren schon in der Vorschau, den Film hätte ich mir auch sparen können. Oder dass man was verrät, wie der Ausgang des Filmes ist. Aber es ist etwas, was eine Vorschau bietet. So ist das mit dem Kino. Und so ist das auch ein wenig hier mit dem Verklärungsberg, mit dem Verklärungserlebnis. Jesus und 3 Jünger gehen auf diesen Berg und auf einmal verwandelt sich alles um sie. Und es ist auf einmal wie so ein Trailer des Himmels. Das himmlische Licht scheint auf sie herab und auf einmal erscheinen Gestalten, in Licht gehüllt sozusagen, so stelle ich mir das vor. Offensichtlich erkennen sie diese Gestalten, Mose und Elia. Und es ist ganz wunderbar, es ist ganz außerirdisch. Es ist wie ein Blick hinter die Kulissen des Himmels. Nun weiß ich nicht so ganz, wie das bei euch ist. Und da wollen wir gleich mal eine erste Aneignung probieren, bevor wir noch weiter in den Text reingehen. Wenn wir an unsere besonderen Vorschaumomente denken, und ich gehe mal davon aus, dass wir hier sitzen, nicht nur aus Tradition oder weil wir einen Stammplatz haben und Angst haben, da könnte sich jemand hinsetzen am Sabbat, sondern weil wir irgendwas erlebt haben in unserem Leben, was uns immer wieder antreibt, zu sagen, hier tanke ich auf, hier ist der Austausch mit den Leuten, die so glauben wie ich. Dann nehme ich mal an, irgendeine Form von Vorschau war schon dabei. Irgendein Verklärungsbergerlebnis habt ihr in eurem Herzen. Irgendwas, was persönlich ist. Das muss nicht das große Licht aus dem Himmel gewesen sein, aber es war schon im Herzen dieses Licht. Ein besonderes Erlebnis, was ihr gehabt habt. Was war das? Würde mich interessieren. Welche Momente sind das? Die besonderen Momente, die sich festgraben in unserer Erinnerung und die wir lieben. Manchmal uns auch wehmütig daran zurückerinnern. Ich weiß noch, die großen Vereinigungskonferenzen der Vergangenheit, ja. Ihr merkt, ich bin diese letzte Woche auch wieder ein Jahr älter geworden, aber früher, die Vereinigungskonferenzen, ne, das war noch was. Heute haben wir ja gar kein Geld mehr, um welche durchzuführen. Camp Meeting, das war das letzte Mal, das war auch sehr schön. Aber damals in meiner Kindheit, ich erinnere mich, Vereinigungskonferenz in Nordrhein-Westfalen, vielleicht haben wir ja Nordrhein-Westfalen unter uns. Das war dann am Ende nach einer grandiosen Predigt, das war dann, blas die Posaune, wir sind voll Hoffnung, ein Riesenchor, ein Bläserchor dazu und Onkel Günther. Onkel Günther hatte, und das gab es nur auf der Vereinigungskonferenz, hatte die großen Pauken ausgepackt. So Kesselpauken, die wir als Kinder bewundert anschauten. Ne? Schlagzeug, sowas gab es ja nicht. Ne? Kesselpauken. Und der drosch dann auf diesen Dingern rum. Ich weiß nicht, ob das jemals gelernt hatte. Aber am Ende, ne? Auf den Tag des Herrn und dann Radong und das ganze Orchester. Und irgendwie war das beseelend. Ich fand's großartig. Das waren Verklärungsbergmomente. Lasst uns Hütten bauen. So muss das wumm. Das ist Evangelium. Wir hatten es toll als Kinder. Wir haben getobt den ganzen Tag. Und dann das große Finale. Wunderbar. Vielleicht ist es bei euch leiser gewesen und stiller. Und ganz besondere Erlebnisse, die ihr gehabt habt, die euch irgendwie gesagt haben, Gott ist hier, Gott ist in der Nähe. Und wir möchten ja solche Erlebnisse haben. Ja, das ist ja der Unterschied, wenn wir heute an die vielen Auseinandersetzungen denken, die wir im Punkto Musik haben, ja, unser Lieblingsstreitthema in der Gemeinde, immer wieder gehegt und gepflegt, eine lange Tradition, dass wir irgendwie immer die Hälfte haben, die sagen, ja, das ist jetzt nicht mein Kaffee hier, ne? Und die einen suchen halt so die Melodie, das Nachvollziehbare, das Bekannte. Die anderen, wenn ihr dann in Worship-Gottesdienste reingeht, die suchen Verklärung. Ja, da fragst du dich dann, so wenn du so wie ich unterwegs bist, irgendwas erleben die gerade. Keine Ahnung was, aber die wollen Hütten bauen hier. Ja, das finden die gut, großartig, ein Erlebnis. Und da sind wir erlebnisorientiert. Eine Taufe, ihr erinnert euch vielleicht an eure Taufe. Vor 2 Wochen hatte ich mein Taufjubiläum. Ja, meine Mutter hat mir wieder ein Foto geschickt. Von meiner Taufe. Hatte ich zwar schon, aber jetzt habe ich es in 13x15. Ja? Ein wunderbares Foto von meiner Taufe und ich gucke da gerne hin. Ich war so ein Pimpf. Ja? Heute ist die Taufe ist erlebnisorientiert. Wir leben in einer erlebnisorientierten Zeit. Und ich höre immer mehr von Pastoren, die erleben, dass die Täuflinge sagen, wenn ich getauft werde, möchte ich gerne besonders lange unter Wasser gehalten werden. Ja. Der Moment, da soll festgehalten werden, da soll eine Hütte gebaut werden in diesem Moment. Das besorgt die Gemeinde etwas, wenn man das nicht ankündigt. Ja. Was hat er da vor? Muss ja ein schlimmer Sünder gewesen sein, ne? Was da alles zu beerdigen ist. Und ich habe gerade gestern irgendwo auf YouTube hat einer eingestellt, eine Taufe, von einer Event-Taufe, das war auf jeden Fall Amerika. Ein Typ, der aussieht wie ein Kickbox-Weltmeister, so eine Baracke, solche Arme wie ich, Oberschenkel habe, Muskelmann, das ist der Pastor. Und der hat dann so ein Becken vorne, der ist gar nicht in dem Becken drin, sondern da ist nur der Täufling drin. Und dann packt er diesen Täufling, ja, und er haut ihn runter mit aller Kraft, ne? Und springt noch hinterher. Die ganze Gemeinde freut sich. Ich dachte, naja, es ist ein bisschen viel Show auch dabei. Es ist erlebnisorientiert. Von anderer Seite gibt es diese Momente, die man dann gar nicht geschaffen hat. Wo man keine Show macht. Ich erinnere mich an eine Taufe im See, die ich wirklich durchgeführt habe. Das war eine ganz normale Taufe, das war keine, ich zähle jetzt bis 10 Taufe, sondern es war eine Taufe, wie wir Taufen kennen, wo ich den Täufling untergetaucht habe und ganz normal. Und der nachher zu mir sagte, sag mal, Dennis, kann das sein, dass du mich besonders lang unter Wasser gehalten hast? Es war ein Moment, wo ich da unter dem Wasser war und so nach oben guckte, durch das Wasser zum Himmel, der hatte Ewigkeitscharakter. Das hörte gar nicht auf. Das war wie so ein Einfrieren der Zeit, wo ich mich geborgen fühle rundum in Gott. Ein Verklärungsmoment. Ist doch wunderbar, oder? Solche Momente gibt es, an die erinnern wir uns gerne. Und ich hoffe, dass jeder von euch solche Erlebnisse hat oder sie ihm noch bevorstehen. So, wenn wir nun zurückblicken in den Text, und ihr könnt gerne die ganze Zeit auch diesen Text noch parat haben. Wir werden uns mehrmals auf den Text beziehen, in der Version, wie Matthäus sie uns vorlegt. Stellt sich mir als erstes die Frage, und ein paar Fragen müssen wir beantworten anhand dieses Textes, wem diese Verklärung eigentlich dienen soll. Also die Frage ist, für wen ist die eigentlich gewesen? Wir haben ja eine Menge an Akteuren hier im Spiel. Ja, wir haben Jesus, wir haben eine Stimme, Mose und Elia, und dann haben wir auch die drei Jünger, Jakobus, Johannes und Petrus. Auf wie wir kommen, weil das ist mehr als eine Handvoll. Ja, für wen war das in erster Linie wichtig, dieses Erlebnis? Denn das Verklärungsbergerlebnis, und er erinnert euch bestimmt noch an die heimliche Predigtreihe, die ich hier immer mal wieder gehalten habe, das reiht sich darin ein, wo ich gesagt habe, Predigten über Texte, von denen ich meinte, dass ich schon über sie gepredigt habe, es aber nie tat. Ja, das ist hier so eine Predigt, wo ich dachte, Mensch, da hast du bestimmt schon mal was drüber gemacht, hatte ich aber noch nie. Es ist auch ein singuläres Ereignis. Ja, in den Evangelien haben wir sehr viele Erlebnisse Jesu und Wundergeschichten und Lehrgeschichten Jesu und Gleichnisse und Dinge, die sich wiederholen. Aber dieser Moment auf diesem Berg, wo diese Stimme erschallt, das ist was ganz Besonderes. Und ich frage mich, für wen war das wichtig? Ja, für Jesus sicherlich, in Vorbereitung. Irgendwas haben die ja auch gesprochen, da steht, die unterhielten sich. Ja, gab noch keine Überwachungstechnik. Schade, ich hätte gern gewusst, worüber die sich unterhalten haben, sagt der Text uns nicht. Und dann noch eine andere Frage, weil da sind ja noch diese drei Jünger. Die Predigt verdankt ihr im Übrigen meiner Frau Gunda, die hier vorne sitzt, weil die hat mich neulich angesprochen. Ja, zu unchristlicher Zeit. Ja, als ich mich gerade umdrehen wollte, um meinen verdienten Schlaf zu nehmen und sie neben mir saß und wahrscheinlich einen Artikel oder irgendwie diesen Text gelesen hat und sagte, und vielleicht ist es da das Mutterherz, das geschlagen habe, was ich auch als Vaterherz habe, sagt, warum nimmt er jetzt die drei mit und die anderen nicht? Ja, als Eltern versucht man immer irgendwie es gerecht zu machen. So. Und, das wird ja auch immer eingefordert. Und nun sieht man hier, Jesus, der hat ja mehr als drei Jünger. Und die drei, die kriegen jetzt die Vorschau, die kriegen den Sneak Preview auf den Himmel. War mir zu schwer, die Frage. Deswegen habe ich eine Predigt rausgemacht. Dem Abend konnte ich wahrscheinlich nur noch brabbeln, irgendwas von wegen, er wird es schon gewusst haben. Die beste Antwort. Diesen inneren Zirkel. Ich möchte, dass ihr euch was bewusst macht. Die Frage lässt sich ja noch ein bisschen weiter ausdehnen. Das ist ja nur exemplarisch hier. Die Frage lässt sich noch weiter ausdehnen auf diese Jünger, denn drei sind hier, neun sind woanders. Es gibt 12 Jünger, okay? Es gibt Listen von diesen 12 Jüngern, als sie berufen werden. Ja, könnt ihr nachlesen. Das Erstaunliche ist, es gibt Jünger, von denen es immer wieder die Rede. Petrus, Johannes und Jakobus gehören sicherlich dazu. Da haben wir viele Geschichten, die sind überliefert. Es gibt Jünger, Freunde, die sind in dieser Liste drin. Und das ist das einzige Mal, dass wir von ihnen hören. Sie sind ein Name in der Liste. Das ist nicht eine einzige Begebenheit, die wir mit diesem Jünger in Verbindung bringen können, außer wenn gesammelt wird und gesagt wird, er und seine Jünger, dann waren die offensichtlich mit dabei. Ja, ist das wichtig, dass der Name hier, dass etwas erlebt wird. Und das Zweite ist noch wichtiger, und da bitte ich euch jetzt nochmal in den Text reinzuschauen. Der Text geht ja weiter, und zwar in allen Versionen, alle vier haben den Verklärungsberg, das Verklärungserlebnis. Und nach diesem Berg, und daher der Titel der Predigt, Jesus auf dem Berg, Jesus im Tal. Und ich sage jetzt nachher, aber eigentlich will der Text uns sagen, gleichzeitig. Gleichzeitig, während die drei Jünger da oben sind, mit Jesus, spielt sich im Tal eine Szene ab, wo es einen von einem Dämon besessenen Jungen gibt, der da immer ins Wasser oder ins Feuer oder irgendwo hinfällt, und wo die neun Jünger versuchen, den irgendwie zu befreien, diesen Menschen, diesen Jungen. Und sie kommen nicht zu Rande damit. Also sie scheitern grandios an diesem Exorzismus. Das ist gleichzeitig. Wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, dass diese Texte, die Evangelien geschrieben wurden, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, ja, etliche Jahrzehnte danach, das heißt, sie hatten eine Absicht, sie wollten Gemeinde bauen, sie wollten Gemeinde lehren, dann sagt mir diese Zusammenschau, dass hier eine Realität von Gemeinde abgebildet wird, die auch heute wahrscheinlich für uns stimmt, nämlich dass während die einen in den Himmel gucken, die anderen in die Hölle blicken. Während die einen ihr Verklärungsbergerlebnis haben und sagen, Hurra, Hütten bauen ist angesagt, blicken die anderen den Dämonen des Alltags in ihre hässliche Fratze und scheitern auch daran. Freunde, das ist symbolisch, was hier der Gemeinde mitgegeben wird in diesen Evangelien, uns, auch für uns als Gemeinde. Ja, wir werden die gleiche Situation hier antreffen, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir werden hier Leute haben, die heute sagen, mir geht es gut. Ich kann meine Segnungen zählen und aufzählen. Und es gibt andere, die sind vielleicht an der Grenze. Die sind gerade im Kampf mit den Dämonen des Alltags und drohen zu scheitern. Und die kommen daran nicht weiter. Das ist Gemeinde. Das ist die Realität von Gemeinde, die wir erleben. Und deswegen sind wir Gemeinde, weil wir alles immer gleichzeitig haben. Es findet gleichzeitig statt. Insofern glaube ich gar nicht, dass es im besonderen Maße um Bevorzugung geht, dass die einen das erleben und die anderen das, sondern dass es um die Lektion geht. Beides existiert parallel zueinander in einer Gemeinde. Der Berg und das Tal und auch in unserem Leben. Es gibt die Bergerlebnisse und die Talerlebnisse. Und im Übrigen wäre meine kürzeste Antwort, warum er diese drei Jünger ausgesucht hat, eher im Sinne dessen zu sein, was wir in der Gesprächsgruppe am Anfang besprochen haben, Mentoring. Der Mentor weiß, wer was braucht und wer welches Erlebnis braucht. Und insofern werden es wohl diejenigen, die hier genannt werden, Petrus, Johannes und Jakobus, besonders gebraucht haben. Ja, Johannes und Jakobus, bezeichnet als Donnersöhne, Petrus ja auch nicht ein Kind der Traurigkeit, der brauchte diese Schau nochmal. Das ist die erste Frage, die ich geklärt wissen möchte, für mich persönlich eben diese Gleichzeitigkeit auch immer zu sehen in Gemeinde. Ja, uns geht's gut, alles super, die Sonne scheint, es wird Frühling. Das gilt nicht für jeden. Manchen geht's schlecht, manche sind im Krankenhaus. Wir haben von der Diakonie gehört, wo es heißt, wo es Leute gibt, denen es echt dreckig geht. So, jetzt stellen wir uns der nächsten Frage. Zweiter Punkt. Wir bewegen uns ja immer noch sehr im Außenrahmen dieser Begebenheit. Wir sind noch gar nicht auf das gestoßen, was hier eigentlich passiert da oben auf dem Berg. Ja? Wir haben noch gar nicht drüber geredet. Hier der Berg, da das Tal, das haben wir jetzt festgehalten. Hier Elia, Mose, die Stimme, dort der Kranke, der Dämon, die Menge. Wir dürfen aber trotz der erzählerischen Dichte dieses Berichtes nicht übersehen, dass hier eine inhaltliche Konzentration, eine Verdichtung, eine Engführung stattfindet. Ja, bis jetzt ist es also noch ein bisschen wirre und Hütten und oben und unten. Die Dynamik ist ja spannend und sie nachvollzieht das Erlebnis, das die Jünger hier durchgemacht haben. Denn die Jünger selber, die schauen ja auch oben, also die drei, die da oben sind, die schauen ja auch von rechts nach links, sagen, was, Mose, Elia, Riesenprogramm hier, sind in so einem religiösen High. Und der Höhepunkt dieser Erzählung, und das ist das Interessante an dieser Verklärungsberggeschichte, der Höhepunkt dieser Erzählung ist gar nicht das Licht aus dem Himmel, ist gar nicht der Mose und der Elia, sondern der Höhepunkt in dieser Erzählung ist, dass es sich verdichtet auf einen Satz. Es geschieht hier, was in den ganzen Evangelien nur zwei- oder dreimal erwähnt wird, nämlich Gott spricht selber. Ja. Und er hat eine ganz klare Nachricht, einen ganz klaren Appell, den er sagt, kurz, da steht ja, ich wiederhole, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, ihn hört. Beides hörten wir schon vorher. Das mit dem Wohlgefallen, das kennen wir aus der Weihnachtsgeschichte, da haben wir das schon mal gehört. Dieser ist mein geliebter Sohn, das kennen wir von der Taufgeschichte, da tat sich auch der Himmel auf. Aber hier kommt noch eine weitere Hinzufügung, die sehr, sehr kurz in zwei Worten im Deutschen ist, nämlich den hört. Ja, es schließt sich ein neuer Appell daran. Auf den sollt ihr hören. Gar nicht so leicht, das umzusetzen, wenn man gerade die Chance hat, mit Mose und Elia ein paar theologische Fragen zu klären. Ich möchte, dass ihr euch das vergegenwärtigt. Wir haben unterschiedliche Perspektiven hier am Werk. Wir haben eine Perspektive heute im Jahr 2017, wo wir auf über 2000 Jahre Christentum und christlicher Theologiegeschichte zurückblicken. Wir stehen am Ende dieses langen Stromes. Und für uns ist klar, Jesus steht für uns im Mittelpunkt. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus wird wiederkommen. Alle diese Dinge, die uns das Neue Testament lehrt. Das alles gilt nicht für diese drei Jünger, die dort oben stehen. Ja, Jesus ist ihr Meister. Ja, er ist der Rabbi. Ja, irgendwie ist das ganz was Besonderes, was sie erleben. Aber alles das, was wir so selbstverständlich aussagen, Jesus im Mittelpunkt, Jesus der Sohn Gottes, Jesus der Wiederkommen, der Richter, der Hohepriester, all das ist für sie alles noch überhaupt nicht geklärt. Sie sind noch mitten in diesem Lern- und Klärungsprozess. Ihr versteht, was ich meine. Und nachher geht das ja auch noch weiter. Es wird immer wieder, sie forschen ja immer noch an dieser Frage, wer ist der wirklich und wie haben wir ihn einzuordnen? Und selbst nach Begräbnis und Auferstehung sind sie ja noch an dieser Frage dran, ganz lange. Und Paulus klärt diese Frage dann mit ihnen in Briefen. Aber das gilt nicht für Mose und Elia. Mose und Elia, Freunde. Da ist nichts zu klären. Das sind die großen Autoritäten. Das sind die Legenden des Alten Testaments. Ja, die legendären Typen. Mose und Elia, das sind Hausnummern. Mose und Elia, da wird nicht gefragt über die Autorität. Mose und Elia ist das Gesetz und die Propheten. Und Jesus redet manchmal und fasst das ganze Alte Testament zusammen, die hebräische Bibel, habt ihr nicht gelesen, im Gesetz und den Propheten. Gesetz, Mose, Propheten, Elia. Das ist die Kurzfassung davon. Hier steht sozusagen die ganze religiöse Tradition, das ganze Vermächtnis Israels steht symbolisch in zwei Figuren vor ihnen. Das sind die großen Lichtgestalten. Und erst wenn wir das erfasst haben, erst wenn wir das kapiert haben, was da passiert, wie die da stehen und die sagen, und ganz fasziniert sind, werden wir verstehen, warum die Stimme sagt, dies ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Jesus muss ja erstmal eingepflegt werden in diese Tradition. Es muss klar gemacht werden, wer ist der Größte? Wer ist hier der Boss? Wer ist der Chef? Und um das zu unterstreichen, sagt der Text ja, ich glaube im Vers 9 ist es, und als sie ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Das ist das, was der Verklärungsberg uns sagen will. Und er muss es, und dieser Text sagt es uns immer und immer wieder. Erstens, weil wir selber unsere Lichtgestalten haben. Ja, ich weiß nicht, wer das für euch ist. Sicherlich ist es für uns in Deutschland, die aus protestantischer Tradition kommen, in diesem Jahr Martin Luther. Ja, ich habe mir auch zwei dicke Schinken besorgt, eine Biografie und so, will mich damit wieder befassen, was Luther gemacht hat, ist aus aktuellem Anlass. Und ist wirklich bewundernswert. Ja, Filme gesehen im ZDF, die unterschiedlichsten Aspekte, die unterschiedlichsten Lutherbilder. Aber Luther ist gerade die Großgestalt hier für uns in Deutschland in diesem Jahr, wo wir gerne dran denken. Ja. Den würden einige von uns gerne auch mit da auf den Berg stellen. Ja? Oder die guten Adventisten würden sagen, Mensch, James und Ellen White und Joseph Bates und vielleicht noch ein paar von den anderen Knaben, die da im 19. Jahrhundert viel Arbeit geleistet haben und visionär gearbeitet haben, im wahrsten Sinne des Wortes, wie Ellen White, die stellen wir mit denen auf den Berg drauf. Das ist unsere große Tradition. Das repräsentiert das, woran wir glauben, was wir sind. Ja? Andere würden den John Wesley da hinstellen, wieder andere vielleicht eine ganze Reihe von Päpsten, wie auch immer. Die Stimme ist immer die gleiche, die sagt, auf Jesus hören. Jesus gehört in den Mittelpunkt. Es geht um ihn. Er ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dass das nicht ganz leicht ist, das merken wir an Folgendem. Und jetzt geht es um den letzten Durchgang, die Reaktion. Ja, wir haben jetzt gesehen, die Außenperspektive, eingebettet in Berg und Tal, das war der erste Durchgang. Der zweite Durchgang, nochmal festgehalten, was ist die zentrale Aussage des Ganzen, bevor wir uns hier verlieren, den Hüttenbau, es geht um Jesus. Ja? Und jetzt unsere Reaktion darauf, beziehungsweise die Reaktion hier im Text. Wie reagieren die Jünger? Die erste Reaktion ist ganz verständlich. Die lassen die Welt hinter sich. Ja, sie sehen Mose und Elia und so. Die lassen die Welt hinter sich. Sie suchen die Erhabenheit der Gottesbegegnung und die seltenen Staatsgäste, die sie haben, zu fixieren. Hütten bauen. Es ist unklar, ob es sich um eine Andeutung handelt an das Laubhüttenfest oder um eine besonders orientalische Gastfreundschaft, die ja auch legendär ist. In jedem Fall kann ich es verstehen. Ich kann verstehen, dass man die guten Momente festhalten will. Ja, heute sind die guten Zeiten, von denen wir später reden wollen, werden. Man will nicht, dass die schönen Momente, die göttlichen Momente flüchtig vorbeiziehen, so wie sie sind. Und ich weiß nicht, ob euch das auch schon so gegangen ist, aber ich bin schon Christen begegnet in meinem Leben, die hatten diese Welt, dieser Welt schon Adieu gesagt. Ja, die waren schon in ihrer Hütte. Ja, die lebten schon gar nicht mehr unter uns. Entrückt, transfiguriert, lebten sie in einem gewissen Jenseits. Ich weiß nicht, ob ihr solche Christen kennt, ne? Die sind ganz von der Welt zurückgezogen. Es war in den ersten 3 Jahrhunderten ein großes christliches Projekt, dass man sich der Welt enthob, ja, als Eremit in die Wüste zog und dann irgendwie sich von Steinen ernährte oder irgendwas, was weiß ich. Also, und das gibt es bis heute. Das hat diese Heiligkeit, also wenn ich allein an meinen Großvater, ich habe schon mal von meinem Opa erzählt, nicht der, den viele von euch noch kennen, der öfter in Hamburg war, sondern mütterlicherseits, der im Süden aktiv war, auch Pastor war. Und mein Opa verbrachte die letzten Lebensjahre mit uns. Nachdem Oma gestorben war, hat er sich eine Wohnung in der Nähe gesucht und saß dann bei uns immer am Mittagstisch. Wenn wir aus der Schule kamen, saßen wir mit 3 Generationen am Tisch und es war eine sehr, sehr gesegnete Zeit. Und mein Opa, der war nicht mehr so richtig im Hier und Jetzt. Der war in seiner Heiligkeit schon in Sphären entrückt, die uns fern waren, ja. Und auch sprachlich kam er aus einem alten Jahrhundert. Wenn mein Opa betete, und der war noch viel am Predigen und stand auf der Kanzel, so wie ich jetzt auch, mein Opa betete du weißt es, du kanntest ihn noch, ne? Marianne kennt ihn noch. Die ganz wenigen hier, die ihn kennen, meinen geliebten Opa, dann sagt er immer, lasset uns beten und machte so. Lasset uns beten. Also das war wirklich, er schwebte immer so. Und wir brachten ihm dann immer neue sprachliche Formulierungen bei, die wir aus der Schule hatten. Also jetzt nicht aus der Schule, sondern eher vom Schulhof. Da musste er doch Bauklötze staunen, wie also Sprache sich verändert. Worauf er dann immer sagte am Mittagstisch, Kinder, Philipper 4, Vers 8. Philipper 4, Vers 8. Was lieblich und was wohllautet, dem denket nach. Ja, das lautete nicht immer wohl, was wir da hatten. Und ich erinnere mich noch an einen Tag, das ist so eine Anekdote bei uns in der Familie, als Opa reinkam. Und wir sagten, Opa, Mensch, irgendwas ist anders. Du hast eine neue Brille. Opa hatte sich eine neue Brille verschreiben lassen, hatte sich eine teure Brille machen lassen. Und Opa nahm seine Brille so ab, guckte uns schelmisch an und sagte, Freunde, das ist eine Zeiss-Brille und keine Scheißbrille. Es war das einzige Mal in seinem Leben, dass ich so etwas aus seinem Mund habe kommen hören. Da wusste ich, irgendwie ist er auch noch mit dieser Welt verbunden. Wenige Wochen und Monate später war er dann nicht mehr mit dieser Welt verbunden. Wie schwer es ist, dieses Hört auf Jesus in den Alltag zu bringen, darum geht es uns ja. Ja, Verklärungsbergerlebnisse, schön und gut, aber da haben wir ja was gehört. Hört auf Jesus. Und dieses Hört auf Jesus, das will ja genommen werden, damit sollen wir ins Tal gehen, damit begegnen wir den Dämonen des Alltags. Da bringt uns Jesus bei, wie man damit umgeht, mit dem Alltag und mit dem echten Leben. Wie schwer das ist, das merken wir zweitens an den Jüngern selber. Ist euch das aufgefallen? Ich habe den Text ja ein bisschen weiterlaufen lassen. Elke hat ihn so schön vorgelesen. Ja? Der Text läuft ja ein bisschen weiter. Man könnte ja aufhören und sie erhoben ihre Augen und sahen niemanden als Jesus. Na, das ist eigentlich ein schönes Ende für den Text. Ja, dann, an der Stelle müsste man eigentlich, wenn ich Regisseur würde ich sagen, Cut! Cut! Das ist das Ende. Das ist super. Das ist ein super Ende. Aber eben so geht's nicht weiter, sondern dann geht's los. Jetzt haben sie diese Stimme aus dem Himmel gehört. Hört auf Jesus, sagt diese Stimme. So. Und jetzt will ich mal von euch wissen, sie latschen los, bergab. Ja, wir wissen schon, was auf sie zukommt, sie noch nicht. Sie latschen los und fangen, wie das so beim Wandern ist, an, sich zu unterhalten. Gerade haben sie gehört, hört auf Jesus, schaut auf Jesus, ja. Und worüber reden sie? Über Elia. Ist euch das aufgefallen? Ja? Es zeigt uns einfach, dass das nicht unmittelbar erfolgt. Ja? Deswegen habe ich auch gesagt, Elia, das war so eine große Gestalt, die kriegst du gar nicht so schnell vom Sockel runter, wie du Jesus da draufstellen sollst. Was ja der Anlass war und Mose, ne? Wie schwer das war, ne? Die gehen da runter und sagen, hört auf Jesus, ja, ja, aber der Elia, hast du den Elia gesehen, ne? Und der Elia, ist das nicht der? Und dann fangen sie eine theologische Diskussion an über Elia. Jesus ist eigentlich so ein bisschen zögerlich dabei und sagt, ja, ja, es stimmt. Und ja, also er geht nur zögerlich darauf ein, versucht aber wieder die Kurve zu kratzen zu seinem Tod und Auferstehung am Ende. Na, so verstanden sie das. Da sehen wir, dass es nicht ganz leicht ist, selbst hier in diesem Text, selbst wenn man bis in den Himmel durchgeschaut hat, wenn man Mose und Elia begrüßt hat mit dem Handshake und sie gesehen hat, wenn man Jesus, Mose und Elia zusammen sah, wenn man die Stimme Gottes gehört hat, die eindeutig sagt, so vergiss das mal alles, es geht um Jesus. In unserem Leben geht es darum, das, was Jesus bedeutet, umzusetzen, in die Hand zu nehmen, damit in den Alltag zu gehen und dann mit Jesus den Dämonen des Alltags zu begegnen. Gar nicht so leicht. Und das Ereignis hat nachgewirkt bei den Jüngern. Wir wissen nicht genau, ob Johannes sich darauf genau auf das bezieht, wenn er sagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Auch Petrus, im zweiten Petrus schreibt, wir waren Augenzeugen seiner herrlichen Größe. Aber immer geht es um dieses Wort Herrlichkeit, ja. So, jetzt machen wir nochmal den Sack zu. Wir haben am Anfang gesagt, oder ich habe euch gefragt, was sind die Verklärungsbergerlebnisse in eurem Leben gewesen? Ja, ihr werdet persönlich an das eine oder andere gedacht haben, vielleicht nicht an die Konferenzen, an die ich gedacht habe, aber vielleicht auch an die Taufe oder an einen Moment, wo euch was widerfahren ist, wo ihr sagt, da bin ich Gott begegnet. Das ist ein wichtiger Moment gewesen in meinem Erleben Gottes. Eine wichtige Erkenntnis oder eine wichtige Begegnung. Welches war das? Wie antwortest du auf die Frage, hast du Gottes Herrlichkeit gesehen? Wir können es noch konkreter machen, um diese Frage nochmal fein zu ziselieren. Haben die Jünger im Tal, haben die auch Gottes Herrlichkeit gesehen? Die waren ja nicht mit auf dem Berg. Die Verklärung Jesu ist und bleibt eine wunderbare Geschichte und eine wundersame Geschichte. Ich glaube aber, in ihrem Inhalt will sie uns nur auf das Zentrum bringen, auf Jesus Christus. Und deswegen möchte ich dir sagen, wenn du Jesus in deinem Leben hast, wenn du zu ihm Ja sagst, dann hast du die Herrlichkeit Gottes. Dann erlebst du sie. Ja, das muss nicht das Riesenfeuerwerk sein, das Licht und die Stimme, sondern das ist die Stimme des Heiligen Geistes. Das ist Jesus im Alltag, der dir weiterhilft. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Und das ist es, was Jesus bewirken wollte. Er sagt, deswegen heißt es, er wurde Mensch und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Dass ich jeden Tag meine Alltagsprobleme im Gebet vor Gott bringen kann. Manchmal auch völlig hilflos, manchmal auch ratlos. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Dass ich auf ihn hören kann. Dass ich meine Bibel nehme und sie mir manchmal genau das sagt, was ich gerade brauche. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Willst du Gottes Herrlichkeit erleben, auch in dieser kommenden Woche, dann lass uns einfach den Worten folgen, die die Stimme sagte. Hört auf ihn. Amen.